Dann darf ich dir, Rosmarie, schon vorne bitten. Du wirst selber noch ein paar Worte zu dir sagen. Ich tue gerne noch beten zum Start der Predigt. Vater, ich danke dir vielmals für die Rosmarie. Ich danke dir, dass du sie wohlbehalten hierher gebracht hast. Und ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit deinem Geist, so wie du das auch schon in der Vorbereitung da hast, dass sie zu uns reden darf und dass wir deine Stimme dürfen hören in ihren Worten. Tu dir unsere Ohren und Herzen auf, dass wir dir dürfen begegnen in dem folgenden Teil der Predigt. Amen.
Ja, die erste Frage. Ist mein Schweizerdeutsch gut? Oder was? Besser auf Hochdeutsch? Weiss nicht. Schweizerdeutsch? Gut. Ich bringe herzliche Grüße von der Mennonitengemeinde Brück. Also nicht Biel, Brück, gerade nebenzu, gerade neben Biel. Ich bin dort seit dem 2018 als Mitarbeiterin tätig. Ich bin seit dem September in Pension. Voilà. Aber Kanzeltausch wäre ja im Juni gewesen, von dem her. Ist das noch Arbeit? Mein Mann und ich haben zusammen über 30 Jahre gebaut in den Höhen vom Jura. Das war so auch die gelebte Verbindung zu den Mennoniten aus dem Jura. Wir sind zwar nicht dort in die Gemeinde gegangen, aber wir haben sie sehr gut gekannt. Also, der Werner, mein Mann, der hatte den Bauernhof gehabt. Dort war er seine Kindsbeinen. Und ich hatte die Verwandtschaft gehabt. Die waren eben dort im Jura oben gewesen. So haben wir uns irgendwie ergänzt und manchmal ein bisschen zusammen geschmunzelt über die Verschiedenheiten. Vorher aufgewachsen bin ich am Zürichsee. Darum irgendwie eine Mischung von einem Schweizerdeutsch. Ja, es sind verschiedene Kreise von Kanada, von der Schweiz. Wir mehr aus dem Jura, die aus dem Emmental. Man meint zwar, die Schweiz sei gleich, aber die ist sehr vielfältig. Auch da verschiedene Kulturen, wo wir hier zusammen sind. Und ich hoffe, wir können das Gemeinsame, was wir haben, also richtig geniessen. Gottes Wort, Jesus Christus, Gott. Wir können auch die Vielfalt irgendwie darüber staunen. Es ist ja schön, dass wir so verschieden sind. Ich habe mir als Predigttext, jetzt muss ich da langsam schauen, ob ich da irgendwie rum kann aufschalten. Ja, super. Als Predigttext habe ich Johannes Kapitel 4 genommen. Es ist so eine enge Geschichte, darum habe ich sie nicht vorlesen. Ich würde einfach lesen mit euch, nach mit meinen Augen, eben mit meinem Standpunkt, mit meiner Eigenart. Man kann es auf 100 andere Arten lesen. Ich hoffe, ihr könnt mitkommen, ihr könnt es ein bisschen geniessen. Seht ihr einigermaßen? Ich bin da irgendwie super im Blickfeld. Also es ist die Geschichte von Jesus, der Samariterin, begegnet am Brunnen. Die kennen wir ja eigentlich. Mich fasziniert sie, weil es eine Geschichte ist von Begegnungen. Spannende Begegnungen, Beziehungen, voll von Beziehungen. Mich fasziniert die Geschichte, weil es eine Geschichte ist von Grenzüberschreitungen. Da werden Grenzen überschritten. Darum freut es mich. Es ist eine Geschichte, die irgendwie aufgehängt ist zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Das können wir uns vielleicht noch am schnellsten vorstellen. Der redet vom Wasser und die verstehen sich irgendwie nicht, weil der eine dann irgendwie vom Jenseits redet und sie vom Diesseits. Ja, so wird die einsteigen in die Geschichte. Das Blaue ist zitiert aus der Bibel, meistens aus der Guten Nachricht. Es gibt ein, zwei entscheidende Orte, wo ich es geändert habe, weil ich nicht verstanden war mit der Übersetzung. Ich sage es dann noch wo. Ich will das lesen und einfach so meine Perspektive dazu sagen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Ja, Jesus hat Erfolg. Die Leute laufen ihm nachher. Sie werden getauft und schon zu Johannes sind sehr viel gekommen. Jetzt kommen noch viel, viel mehr zu Jesus. Und ja, man merkt schon, es ist eben nicht so gut, wenn so viel Zulauf ist. Es ist immer gefährlich. Und die Pharisäer kommen schon mal auf den Plan. Die Pharisäer, die mit ihm noch wirklich werden streiten und ihn werden aus dem Weg räumen mit der Kreuzigung. Jesus, in dieser Atmosphäre, gehen wir weg. Gehen wir doch fort, lassen wir die Konkurrenziererei und gehen nach Galiläa. Es ist so aufgehängt zwischen dem Erfolg und eben der Missgunst oder eben der Flucht. Ist ja nicht wirklich eine Flucht, aber ein Ausweichen von Jesus. Dabei musste er durch Samaria reisen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sichar. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um Essen zu kaufen. Eine samaritische Frau kam, um Wasser zu holen. Ja, das ist Geschichte, die jetzt einmal die verschiedenen Personen an den richtigen Ort bringt. Jesus am Brunnen. Die Jünger müssen weg. Es sollte Mittag sein, weil es besser wäre, wenn die Frau und Jesus alleine wären. Und eben, die Frau muss Wasser holen. Es sind mal einfach so scheinbar zufällige Umstände, ganz gewöhnliche Umstände, die die verschiedenen Leute an den richtigen Ort bringen. Zufällig ist ja immer auch doppeldeutig. Also ich denke nicht, dass Jesus uns, Gott uns das runterfällt, aber zufällig hat für mich immer wieder irgendwie das damit zu tun, ja, es ist noch ein anderer da, der uns das gibt. Oder eben, lasst suchen kommen. Jesus sagte zu ihr, also zu dieser Frau, gib mir einen Schluck Wasser. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Das ist das erste Mal, wo Jesus einfach frisch, fröhlich über Grenzen geht. Ja, er ist schon über Grenzen gegangen nach Samaria. Weil, also die Juden, die hatten den einzig richtigen Glauben gehabt. Und dann die Samariter, die waren immer auf dem falschen Ast gewesen. Schon früher im Nordreich, also das war ja das Nordreich von Israel, haben die ein eigenes Tempel gehabt zum Anbeten. Das ist Ursünde. Das ist immer die gleiche Sünde von Jerobeam. Und nachher sind sie ins Exil gekommen, wo sie zurückgekommen sind, sind das nicht mehr richtige Juden gewesen. Sie haben nicht mehr so richtig an den richtigen Gott geglaubt und haben so viel anders gemacht und den Tempel zu Jerusalem nicht unterstützt. Und von dem her haben die Juden das Richtige und die Samarier in den Juden in ihren Augen eben gar nicht. Beziehungsweise umgekehrt, die Samarier sind natürlich auch nicht einverstanden gewesen. Ich denke, aus unserer Jugendzeit, da wir die Eltern kennen, wir die Grabenkämpfe noch sehr wohl zwischen den verschiedenen Kirchen, Freikirchen und so weiter. Auch da irgendwie ein bisschen so eine Situation. Jesus springt einfach über das hinweg und redet mit dieser Frau. Und er springt da über die Gewohnheiten hinweg, wobei, ja, ich bin nicht so sicher, aber so haben wir es gelernt. Ein Mann hat mit einer Frau nicht geredet in Öffentlichkeit. Eine Frau hat nichts zu sagen in Öffentlichkeit. Eine Frau hat eigentlich auch nicht viel zu sagen mit dem, dass sie verheiratet wird. Was von dem allem zusammen genau stimmt, das hat mir irgendwie durch, das ist vielleicht letztendlich doch noch schwierig zu ermitteln. Aber sicher ist, wahrscheinlich ist es nicht so gewöhnlich gewesen, dass ein Mann eine Frau anspricht in der Öffentlichkeit. Und vermutlich ist die Frau doch eher die gewesen, die sich einfach müssen unterordnen musste. So steht es ja in der Bibel. Die Samariterin kommt mir zwar nicht so verschrocken vor, sie kommt mir eher als jemand vor, der offen ist, der offen ist für einen Kontakt. Aber hier macht sie es noch ganz standardgemäss.
Sie bleibt ganz stur in ihren Grenzen. «Excuse, warum redest du mit mir? Ich bin da jemand anders und ich bin eine Frau. Was willst du mit mir?» «Ich weiss es immer noch nicht. Ist es Spielerei von ihr?» Ist sie hell überrascht und dachte, «Hey, ist noch interessant. Oder ist es wirklich eine Ablehnung? Sorry, ich will mit dir nichts zu tun haben. Schlussendlich kennt sie die Männer, oder? Und lieber nicht schon wieder.» Keine Ahnung, was es war. Die Geschichte lässt es uns offen. Die könnt da reinnehmen, was ihr denkt. Er meinte, der nächste Teil der Geschichte tut Jesus sich vorstellen. «Jesus, wenn du wüsstest, wer dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.» Nicht direkt, aber indirekt sagt er doch, ich bin jemand anders, ich bin einfach ein gewöhnlicher Mensch. Und er überschreitet eine andere Grenze, nicht nur die zwischen Samariter und Juden oder Männern und Frauen. Er überschreitet die Grenze vom Diesseits zum Jenseits und redet ja auch nicht von dem Wasser im Brunnen, das ist ja eigentlich klar. Nur für die Frau ist das nicht klar, oder? Ist das jetzt spielerisch oder kommt sie nicht nachher? Ich weiß es nicht. Die Frau sagt, «Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du lebendiges Wasser haben? Bist du grösser als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat?» Also dort, wo pünktlich sein, habe ich Sachen rausgelassen, weil sonst ist es viel zu lang. Also sie bleibt mal ganz klar zurück im Diesseits. Bodenständig, da ist ein Brunnen, wie willst du da runterkommen? Und nachher kommt sie gleich. Und nachher geht sie gleich mit. Nachher kommt sie gleich mit Jesus auf die Reise ins Jenseits. Bist du grösser als unser Vater Jakob? Also sie merkt, da geht es um mehr, da geht es um Glauben und kommt auf das Gespräch und auf die Diskussionspunkt, wo wir jetzt eben anbeten sollten, zu reden. Oder eben, bist du mehr als unser Vater Jakob? Die Vorstellung geht weiter. Jesus erklärt, damit sie auch mitkommt von dieser Reise vom Diesseits ins Jenseits. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr dürsten. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Eben, er erklärt. Und geht mit dem auch vorwärts ins Jenseits. Und Frau, Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Ja, die Frau, die ist im Diesseits geblieben. Komme nicht nachher. Das Nächste, was Jesus macht, von mir aus gesehen ganz klar, ist ein Prophetenzeichen. In den Mosebüchern, gerade im 4. und im 5. Mose, steht, wie kann man erkennen, dass jemand ein Prophet ein richtiger Prophet ist. Ja, was der Prophet sagt, kann man meistens nicht gerade nachher kontrollieren. Darum gibt es nach Mose eine einfache Möglichkeit. Der Prophet gibt ein Zeichen. Er sagt etwas auch prophetisch, was man jetzt und heute nachher kontrollieren kann. Und das macht Jesus. Jesus, geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Stimmt, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und die Frau antwortet, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Von diesem letzten Satz nehme ich meine Überzeugung, dass es um ein Prophetenzeichen geht. Und da kommt jetzt die Frau voll mit. Das hat sie kapiert. Da ist eben die Uneinigkeit mit der guten Nachricht, mit deren Übersetzung. Die schreibt, dass sie 5-mal verheiratet war. Und nachher bin ich im Urtext schauen und die traditionellen Übersetzungen sind dort eindeutig näher. Es ist einfach das Wort haben. Also man weiss nicht, sie waren geheiratet oder was war das Verhältnis gewesen. Und die gute Nachricht interpretiert ziemlich stark, indem sie sagt, sie sei fünfmal verheiratet gewesen. Ich möchte sagen, anyway, fünf Männer oder sechs, je nachdem, wie man zählt. Also das ist der Hammer. Kennt ihr jemanden so? Da muss ein Wahnsinnsschicksal dahinter sein. Egal, ob jetzt die fünf Männer gestorben sind, wo sie jedes Mal wahrscheinlich den Bruder hat müssen nehmen, damit die Volk kann weitergehen. Das ist ja auch das Gesetz bei den Juden gewesen. Oder ob sie fünfmal geschieden ist. Fünfmal ein Trauerprozess. Also, Excuse, scheiden ist wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Das ist ein Trauerprozess. Da sind Unsicherheiten dabei. Und sich auf etwas Neues einlassen. Und sich auf etwas Neues ganz intim einlassen. Da ist extrem viel dahinter. An Trauer, an gescheitertem Leben, an Schwierigkeiten. Und natürlich, nebst dem Prophetenzeichen, wo Jesus sagt, los, ich bin wirklich ein Prophet, atmet die Frau offensichtlich auf bei dieser Szene. Offensichtlich sieht sie im Blick von Jesus, dass der sie liebt, dass der mit ihr etwas Gutes will. Und dass sie sogar da darf stark quasi nackt und blut mit ihrer Geschichte, einem Fremden, der das ihr gerade so auf die Nase sagt. Aber sie darf da stehen bleiben. Es ist okay. Er hat es gehört. Er hat nicht nur gehört zum Hänseln und zum Sagen, es ist ja unmöglich, was die gemacht hat. Oder, ist das schlimm und traurig. Er hat es gehört in seiner Liebe, in seiner Vergebung, in seiner Gemeinschaft, die er gibt, Gemeinschaft mit Gott. Das ist die kleine Szene, sicher eine der stärksten Szenen in dieser Geschichte. Und die Frau, diesmal kommt sie mit. Oder besser gesagt, sie geht voran. Jetzt fährt sie ein theologisches Gespräch an. Absolut spannend als Frau. Die scheucht sich nicht, da eine hochtheologische Frage, die wahrscheinlich sonst nur Männer würden diskutieren, mit Jesus zu diskutieren. Entschuldigung, diesmal ist es sehr klein und sonst noch irgendwie nicht ganz richtig. Ich lese vor. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem man Gott verehrt werden will. Jesus, glaubt mir, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Es kommt zur Grenzüberschreitung, zur Grenzöffnung. Jesus macht Grenzen weit auf. Alle dürfen zu Gott kommen. Nicht nur die schön brav in Jerusalem gehen, auch die da in Samaria bleiben. Überhaupt alle, irgendwo. Das kommt nachher. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Einmal, wenn ich so in Grenzen denke, dann habe ich gedacht, Jesus, was ist in dich gefahren? Jetzt macht er eine Grenzziehung. Ganz nach alter Väterseite, ja. Wir Juden. Wieso weiß ich nicht, aber eigentlich ist es eine Grenzziehung. Aber er macht sie nachher gerade wieder auf, und zwar wieder sehr weit auf. Aber die Stunde kommt, da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Gott an jedem Ort anzubeten. Alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Da ist enorm viel Sprengpotenzial drin. Du musst nicht in den Tempel gehen. Du musst nicht nach der alten Seite laufen. Der Heilige Geist muss haben. Oh, sorry. Ich glaube, hier einen Altäufer gemeint. Jetzt. Ja. Ob Altäufer oder Pfingstler, den Heiligen Geist brauchen wir alle. Er äußert sich einfach ziemlich verschieden. Er setzt neue Maßstäbe. Er macht riesig auf. Nicht Theologie, sondern die direkte Beziehung zu Gott. Die ist wichtig. Und das sehe ich hinter dem Heiligen Geist hier in diesem Gespräch. Und eben irgendwie geht es nachher so ein bisschen um die Frage, Theologie, das, was man gelernt hat, versus Offenbarung. Oder eben das, was wir direkt spüren, was wir direkt erleben mit Gott. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Das hat sie gelehrt. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Ja, ja, ich warte dann auf dem seine Theologie. Jesus spricht, Jesus sagt, er spricht mit dir. Ich bin es. Da stellt er sich ganz klar und eindeutig vor, ich bin der Messias. Das hat er keinem Jude gesagt. Stimmt das? Sonst könnte er mich nachher korrigieren. Unter den Juden hat er das nie so gesagt. Direkt und so klar. Hier in Samaria darf er, ist es weniger gefährlich. Da kann man auch gerade ehrlich und ganz offen reden. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Voilà, das ist eben eine gute Geschichtenerzählung. Im Höhepunkt gibt es einen Unterbruch. Also beim Fernsehen können wir auch das Reklame. Und ich weiß nicht, beim Geschichtenerzählen hätte vielleicht dann irgendwie müssen heute kochen oder ich weiß nicht was. Oder die Fortsetzung kommt dann am nächsten Abend. Ja. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging ins Dorf. Ich weiß jetzt nicht, was wichtiger ist. Sie ist einmal ins Dorf gegangen, weil die Jünger sind gekommen und jetzt müssen die Frau muss jetzt weg und die Jünger müssen jetzt da sein. Aber sie lässt den Wasserkrug sein. Ist das aus lauter Klopf? Oder ist das aus Gastfreundschaft? Gastfreundschaft, mindestens den Krug Wasser sollen sie haben, dass sie auch trinken können. Die Armen sind am Verdursten. Steht übrigens auch nicht. Ich weiß es eigentlich letztlich nicht. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, ja, nehmen wir das, das kommt nachher, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie wird zuerst eine Evangelistin. Das war kein Jude und kein Mann. Ja, gut, also nach dem Markus gibt es da den besessenen Mann. Das war auch kein Jude wahrscheinlich. Aber es war ein Mann, der ein Evangelist geworden ist. Da kommt sie und evangelisiert. Kommt. Mir hat einer etwas gesagt und sie erzählt das Prophetenzeichen. Das muss nicht eigentlich sein. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Dann gingen sie alle hinaus zu Jesus. So einfach. Und irgendwie so genau das, was der Evangelist soll sein. Sagen, kommt, komm schauen. Und was er macht, was sie macht, ist, die Leute zu Jesus führen. Hoppla, habe ich da jetzt etwas verpasst? Aber er hat das Prophetenzeichen und die Menschen zu Jesus bringen, als Evangelist. Die Jünger, oh, da geht es jetzt immer um diesseits und jenseits. Rabbi, isst doch etwas. Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Die Jünger unter sich, hat ihm vielleicht jemand etwas zu essen gebracht? Jesus, meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Wer sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Jesus ist abgefahren, würde ich sagen. Er ist fast in einem Hoch inne. Wieso meine ich das? Erstens mal, das irdische Essen ist ihm überhaupt nicht mehr wert. Das ist ihm völlig gleich, auch wenn die Jünger sich Fleiss gegeben haben, bis auf Samaria zu laufen und etwas zu essen zu reichen. Und nachher schwärmt er, schaut doch einmal, wie reif das die Felder sind. Keine Ahnung, ob sie dann reif waren oder nicht. Aber er sieht eben die Haufen Leute aus dem Dorf, die jetzt zu ihm kommen. Sieht er sie, weil er sie schon physisch sehen kann? Weiß ich nicht. Vielleicht waren sie schon unterwegs gewesen. Aber er sieht sie, weil er weiss, das Nächste ist, dass jetzt da Haufen Leute um ihn herumstehen und ihm hören wollen. Und essen. In dieser Situation, da ist Jesus einfach so voll im Schuss, würden wir wahrscheinlich sagen, weil das der Mensch Jesus wäre, wenn das euer Prediger wäre, dann würde ich sagen, uiuiui, jetzt ist ein Feuer und Flamme. Und irgendwie geht es ihm auch so. Jesus ist Gott, Jesus ist zugleich auch Mensch. Ja. Und Jesus hat einfach richtig Freude über den Erfolg, den er dort in dem Sichar kann feiern kann. Und schwärmt eben. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate und es kommt die Ernte? Ich aber sage euch, macht die Augen auf und schaut die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Noch einmal fast das Gleiche. Und jetzt kommt ein bisschen zu philosophieren. Die Erntenden empfangen Lohn und sammeln Frucht zu ewigem Leben, damit der Sähende sich freue mit dem Erntenden. Er denkt zurück an die vielen Leute vor ihm, die erfolglos für Gott sich eingesetzt haben, oder mit mehr oder weniger Erfolg sich eingesetzt haben, die gesagt haben, was hart war, wo man noch nichts von Frucht gesehen hat. Ja, einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt, ich denke da, redet die Jünger an, ich habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Also, ich verstehe die Geschichte und spüre die Geschichte voll nachher. Und ich denke wirklich, ja, hier ist er irgendwie ein bisschen am Schwärmen. Darf ich es so sagen, da wird das ein bisschen sehr menschlich tönt. Aber ich denke noch, Gott freut sich manchmal sehr herzlich über gewisse Entwicklungen, die gelingen. Ich unterbreche hier die Geschichte, ist hier nicht fertig, aber sonst wird es viel zu lang. Eine Geschichte, die mich fasziniert in ihren Begegnungen und Beziehungen. Eine Geschichte von Grenzüberschreitungen. Und mit dem eigentlich auch die Ermutigung, überschreiten wir auch Grenzen, wenn uns irgendjemand anklatscht auf der Strasse. Oder eine Nachbarin etwas will, wo man vielleicht, ja, und so weiter. Wagen wir die Grenzüberschreitungen mit viel Mut, mit viel Offenheit. Und ist schön, wenn man zwischendurch noch ein bisschen im Jenseits lebt. Ist schön, wenn man zwischendurch noch irgendwie einfach den Himmel kann spüren kann. Jesus kann anbeten. Wir sind bodenständige. Also, ich stelle mir vor, damit alle sind bodenständige Leute. Ich weiß nicht, wie viel das stimmt. Aber es ist auch gut zu wissen, die Verbindung nach oben zu haben. Jesus, das Gottesreich, auch dem nachher zu studieren und sich da immer wieder zu verbinden. Wir feiern nachher noch Abendmahl. Finde ich besonders schön, einfach auch in dieser weiten Zusammensetzung von Schweiz, Kanada. Und jetzt war ich im ersten Moment ein bisschen verschrocken, was es geheißen hat. Ja, sag dann das Abendmahl. Aus dem Johannes 4, was nehme ich mit für ein Abendmahl? Aus dem Prophetenzeichen darf ich mitnehmen, dass Gott mich kennt, durch und durch. Und er hat mich gern. Er liebt mich. Er weiß zwar, was nicht gut läuft. Er weiß, aber er liebt mich trotzdem. Er ist trotzdem mit mir unterwegs. Er weiß den Schmerz, den ich niemandem sagen kann, weil es niemand versteht, dass niemand akzeptieren will. Bei ihm kann er deponieren und kann es lassen. Gerade jetzt, gerade heute. Aus dem lebendigen Wasser, das ja hier das Thema ist, Christus ist die Quelle für das Leben und für die Auferstehung. Ist mir während der Corona-Zeit sehr stark wieder wichtig geworden, der Vers. Er ist die Auferstehung. Und er ist das Leben. Ich weiß nicht, ich als Jung habe den Eindruck gehabt, wenn man Christ ist, dann müssen wir manchmal einfach sein, wo Leben ist. Aber Jesus sagt das andere. Er sagt, er ist das Leben. Und von dem her ist es schön, wenn die heutigen Jungen auch mehr dürfen wirklich Lebensfreude zeigen und zum Ausdruck bringen. Zum Nahrung. Etwas, was mich nachdenklich macht. Er sagt, dass seine Berufung, dass Gottes Auftrag auszuleben, wirklich satt macht. Aber nicht unser irdisches Essen. Und wenn wir das Brot nehmen, ist es ja auch irgendwie das. Wir erinnern uns daran, dass das, was uns wirklich sättigt, das ist Jesus Christus, seine Vergebung, sein neues Leben. Und ja, denkt mal in einer freien Stunde nachher. Wo ist meine Berufung? Lebe ich sie aus? Die nährt so viel wie irdische Speisen, das kann ich garantieren. Also einfach, weil ich so selber erlebt habe. Wichtiger als Nahrung ist und bleibt die Beziehung zu Gott. Ich sehe dann noch das Bild von einer Freundin, die in der Frühling gestorben ist. Sie hat Krebs gehabt, wir sind zu ihr gegangen, wir haben Lieder gesungen von Gott. Und sie hat noch Glasse nebenzu gehabt. Also Glasse hat sie wahnsinnig gern gehabt. Du, sollst noch ein bisschen Glasse essen? Sollst noch ein bisschen trinken? Du weißt, sollst noch ein bisschen trinken? Nein. Nein. Singet noch ein Lied. Klar, es ist eine spezielle Situation, aber es ist mir geblieben als Bild, was ist wichtig. Merci für das Zuhören. Wir werden wechseln zum Abendmahl, das heisst, wir können hier abschließen. Wir teilen Brot und Wein, um einander daran zu erinnern, dass Jesus alles mit uns geteilt hat. Wir teilen Brot und Wein im Glauben, dass er, der Auferstandene, auch seine Zukunft mit uns teilen wird. Wir teilen Brot und Wein, um einander Mut zu machen, auch materielle Güter miteinander zu teilen. Wir teilen Brot und Wein in der Hoffnung auf das Reich, wo alle werden teilhaben dürfen an der Freundschaft Gottes mit uns Menschen. Wir beten. Zu dir, Herr, dürfen wir kommen, gerade so, wie wir sind. Du schenkst uns deine Liebe, deine Vergebung, deine Gemeinschaft. Du veränderst unser Leben, verwandelst Angst in Vertrauen und Ärger in Geduld. Du legst in meine Schwachheit deine Stärke. Du verwandelst mich in dein Ebenbild. Ich will dir folgen, egal wo du mich herführst. Ich will dir mein Herz öffnen, mein Herz, meine Sinne, mein ganzes Sein. Lass du mich ganz in dir sein und in dir bleiben. Amen. Jesus, in der Nacht, als er verraten worden ist, hat das Brot genommen, hat es danken und gebrochen und hat es den Jüngern gegeben und hat gesagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus, du bist uns Brot vom Leben. Und das Brot ist uns Zeichen, dass wir ganz mit dir und deiner Kirche dürfen vereint sein. Nimm du uns in die tiefe Gemeinschaft mit dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und lehre uns, deine Einheit in deiner Vielfalt zu leben. Amen. Und Jesus nahm den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach, trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir beten. Jesus Christus, du gibst uns den Kelch von deinem Leiden. von deiner Versöhnung. Du bist für uns auf die Erde gekommen, bist am Kreuz gestorben, damit wir zu dir in Gottes himmlische Reich dürfen kommen. Danke vielmals. Und nimm du uns sicher in die Tiefe von deiner Versöhnung, in die Tiefe von deinem neuen Reich. Amen.